schon der größte, zweitgrößte Palmölproduzent weltweit. Und im Moment geht es hauptsächlich in die Kosmetik-, Lebensmittel- und Waschmittelindustrie. Und mit dem Biodieselboom werden ungeheure Flächen gebraucht. Also ich kann Ihnen dann Zahlen nennen. Wir haben jetzt im Moment 6,5 Millionen Hektar Palmölplantagen. Das ist eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob Sie es vorstellen können, aber auf jeden Fall sind Pläne und auch schon Genehmigungen laufen in einer Größenordnung von 20 Millionen. Mhm. Und das geht nicht mit Methoden wie zum Beispiel kleine lokale Palmölplantagen, also kleinbäuerliche Betriebe, sondern das ist nur Mega-Business. Mhm. Und dafür wird Land gebraucht. Und das Land ist zum einen Urwald, ja, Regenwald, und zum anderen dann Land von indigenen und dörflichen Gemeinschaften. Und deswegen führt das in Indonesien nicht dazu, dass die Armut bekämpft wird, sondern wir sehen, dass in Wirklichkeit große Teile der Bevölkerung, die jetzt vom Wald abhängig sind oder sonst von irgendwie kleinbäuerlichen Betrieben, verarmen werden. Es wird natürlich die eine oder andere Gruppe geben, die aber auch dran ihr Palmöl verkaufen können an die Fabriken, aber das sind ganz wenige und das sind Ausnahmen. Darum geht. Also es geht zum einen um die Konkurrenz der Flächen Wald und Fuel, und das andere ist die Konkurrenz der Flächen für die Bevölkerung, für Mega-Business.
Das heißt ja auch, dass dann auch landwirtschaftliche Fläche verschwindet, wo früher Lebensmittel angebaut wurden, oder?
Ja, in Indonesien ist die Konkurrenz eher zum Wald. Also das ist natürlich auch, aber das ist, glaube ich, eher ein Problem jetzt für Afrika und Europa. Also Indonesien ist, wir gehen einfach von aus, es sind jetzt quasi sozusagen eine Endphase, wo die letzten Agrarflächen verteilt werden. Und in einigen Gebieten ist die Flächenkonkurrenz zwischen den also Nahrungsmittelanbau oder Lebensmittelanbau und Fuelpflanzen. Und in Indonesien eher das Hauptproblem ist der Verlust des Regenwaldes. Und das ist einfach auch ein ganz globales, eine Katastrophe für das Klima. Mhm. Also da kann ich auch natürlich dazu was sagen, weil natürlich der tropische Regenwald ganz wichtige CO2-Senke. Und insbesondere in Indonesien haben wir speziell interessante Wälder, nämlich auch Torfwälder, die sehr viel Kohlenstoff binden. Und die werden zurzeit auch schon für die Palmölplantagen abgefackelt. Und die enthalten sehr viel Kohlenstoff. Das bedeutet ungefähr 30%, je nachdem wie die Wetterlage ist. Wenn wir ein El Niño haben, haben wir besonders viel Ausstoß von Treibhausgasen aus den Bränden dieser ehemaligen Torfwälder. Mhm. Das ist in dieser Saison war das ziemlich schlimm in Indonesien.
Ja, wie sieht es eigentlich mit den Arbeitsbedingungen aus auf solchen Plantagen?
Also die Arbeitsbedingungen, ja, das ist ein ganz, ganz heikles Problem. Also normalerweise, in den seltensten Fällen finden erstmal die Menschen aus der Umgebung eine Arbeit, sondern man arbeitet mit Arbeitsmigranten. Die werden dann geholt von Java zum Beispiel, von einer relativ dicht bevölkerten Insel. Und ja, die Bedingungen sind Tagelöhner, ja, Kontraktarbeiter, die Gehälter sind, was weiß ich, 1 Euro oder so pro Tag. Und keine Absicherung, keine Sozialabsicherung, sondern so wie halt Tagelöhner arbeiten. Manche Leute, so Priester und so weiter, nehmen sogar das Wort Sklavenarbeit in den Mund. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Aber die Bedingungen sind schon so ähnlich. Aber das ist, glaube ich, mit den Palmölplantagen keine Ausnahme. Das ist auch in den anderen Industrien so in Indonesien. Also es gibt schon eine heiße Diskussion in Deutschland, auch unter den Umweltgruppen und entwicklungspolitischen Gruppen, in welche Richtung das gehen soll. Ja, gerade die Grünen setzen ja auf erneuerbare Energien. Und es gibt auch interessante Projekte in Afrika, wo also in Dorfgemeinschaften dann Pflanzen angebaut werden, aus denen dann entweder Biofuel oder Bioalkohol oder vielleicht auch Elektrizität gewonnen wird und das klappt. Aber in Indonesien klappt das nicht. Und wir denke, wir fahren ungefähr eine Linie mit Rettet den Regenwald, was Indonesien angeht. Weil für Indonesien bedeutet das das absolute Aus des Regenwaldes. Und wir denken auch, dass wenn der Wald erstmal weg ist und die nächste Generation der Technologie vorhanden ist, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, aber ich glaube, dass es nicht lange dauern wird, dann steht Indonesien besonders schlecht da, ja, ohne Wald und ohne dann Abnehmer für Palmöl und Biodiesel wegen neuer Technologien. Dann ist die Bewirtschaftung, so wie sie im Moment in den Plantagen da abläuft, ist ja nicht professionell, kann man sagen. Also die haben im Vergleich zu anderen Ländern eine sehr niedrige Produktion, weil die Hege, das Management ist ziemlich miserabel und von daher der ist also die Produktion relativ niedrig, wenn man das jetzt mit Flächen von anderen Ländern vergleicht. Man ja, also das Resultat ist dann, dass wir dann auch dann entwässerte Böden haben, ausgelaufte Böden mit Pestiziden, Herbiziden voll gepumpt und mit Düngemitteln und dann ist die Situation ist auch dann vielleicht nicht so ganz einfach, weil sie auf jeder Insel anders ist, auch kommt auf die Böden an. Wir haben ganz viel Plantagen im Moment auf Sumatra und das sind Böden, die sind vulkanisch, zwar sauer, was nicht gut ist eigentlich, auch so zum Beispiel für Reisanbau ist es nicht optimal, es geht, aber es ist nicht optimal. Aber jetzt in Borneo, was jetzt im Moment das Ziel der ganzen Palmölplantagen in Unternehmen ist, gibt es keine vulkanischen Böden. Das ist quasi im Moment noch dichter Regenwald auf nichts, ja, auf nackten Boden. Und wenn der weg ist, oder auf Torfschichten, aber wenn der Wald weg ist, dann bleibt eigentlich kein Boden übrig. Und deswegen wird es für Borneo bedeutet das eine Verwüstung, eine echte Wüstenbildung sozusagen. Also es ist eine Umweltkatastrophe sondergleichen.
Wie sieht das aus mit Widerstand vor Ort?
Es gibt alleine in Borneo, alleine im Bereich der Palmölplantagen, da ist noch nicht die anderen, die Holzindustrie und die Mining-Industrie und die Plantagen für die Papier- und Zellstoffindustrie noch nicht gerechnet, im Moment mehr als 500 Konflikte, also auch gewalttätige Konflikte von Bevölkerung mit den Plantagenunternehmen, die ja von Militär und Polizei sehr oft bewacht werden. Also der Widerstand ist da und beschränkt sich allerdings meistens auf also ist lokal begrenzt, ja. Und normalerweise, bis es so weit kommt, vergeht eine lange Zeit, weil die Menschen sehr eingeschüchtert sind. Viele haben ihr Land verloren oder ihre Nutzungsrechte verloren, schon während der Suharto-Diktatur. Also das ist nichts Neues. Die sind schon vielleicht vor 10 oder vor 20 oder vor 30 Jahren vertrieben worden. Und was jetzt passiert ist, wir haben jetzt quasi eine Kombination von zwei Entwicklungen. Die eine ist, dass die neuen Plantagenunternehmen kommen und auch dann natürlich rigoros. Und auf der anderen Seite alte Landrechtskonflikte. Und da die Suharto-Diktatur vorbei ist seit 1998, gibt es auch eine Entwicklung, wo die lokalen Communities sich wieder besinnen auf ihre alten Traditionen und auf ihre traditionellen Rechte und auch Landnutzungsrechte und auf den Widerstand, teilweise dann in Widerstand gehen dazu. Also es ist schon sehr heikel. In Indonesien ist auch sehr schwierig, weil wir da, ich weiß nicht, das habe ich jetzt einfach nur so nebenbei erwähnt, wir haben es mit einer Ja, ich sage auch immer, das ist eine unheilvolle Allianz zwischen großen internationalen Unternehmen, zwischen indonesischen Konglomeraten, der politischen Elite und auch dem Militär. Militär ist ein ganz großes Problem, weil die nur einen geringfügigen Teil ihres Haushaltes vom Staat Deckel bekommen. Und den Rest, es ist 3/4 ungefähr, müssen sie sich quasi selbst verdienen. Und das machen sie auf jede Art und Weise. Also mit legalen Unternehmen, mit illegalen Geschäften, mit Erpressung und allem drum und dran, was es so gibt. Und da ist natürlich die Angst der Bevölkerung erstmal riesig groß und dann windet das mit Militär auch Gewalt an. Und wenn es in Indonesien von politischer Seite, von der indonesischen Regierung her, aus Bestrebungen gibt, das in vernünftige Bahnen zu lenken, also zum Beispiel die Corporate Responsibility und entsprechende Gesetze oder ökologische Vorschriften und Kriterien einzuführen, dann ist das sehr, sehr, sehr schwierig. Also es ist nicht so, dass es solche Bestrebungen in Indonesien nicht gibt. Es gibt es ja wohl vom Umweltministerium und Forstministerium zum Beispiel. Aber die haben einen sehr schweren Stand. Na gut.
Also man kann da schon von der Mafia auch sprechen, einer militärisch
Ja,
gestützten.
man kann von der Mafia sprechen. Das ist im Holzbereich so und das ist im Palmölbereich jetzt zunehmend auch so. Unsere Homepage ist http://home.snafu.watchin.
Watch in einem Wort?
Ja, in einem Wort.
Also home.snafu.watchin.
Ja,